Vielleicht brauche ich auch Geduld, weil ich es vielleicht nicht gerade direkt so gut ausdrücken kann. Und wenn ich dann spüre, der andere ist ungeduldig und will jetzt einfach eine klare Antwort, eine klare Meinung, dann kann ich das nicht liefern. Es ist einfacher, einfach mit dem anderen passiv mitzuschwingen, weil es so gefährlich ist, Raum einzunehmen.
Und jetzt ist, glaube ich, der spannende: Und wo ist deine Position, wenn du vermittelst? Hast du eine Position in dem Moment? Moin, Pam.
Guten Morgen, Philipp.
Guten Morgen, Tabea.
Ja, hallo, Philipp.
Hi, Tabea. Hi.
Hallo.
Wir haben einen Marathon hinter uns, Episode 201 bis 209. Von Januar bis Mai haben wir jetzt aufgenommen und das ist die letzte Episode in unserer Serie zu den Beziehungen, Enneagrammstile in Beziehung. Und Tabea als Enneagrammstil 9, sie wird dieses Interview mit uns machen, um ein bisschen zu berichten, wie ist denn Enneagrammstil 9 in Beziehung? Und wir werden, wie bei allen anderen, auch darüber sprechen, was sind so die typischen Themen, die Enneagrammstil 9 in Beziehung beschäftigen? Was sind so Gedanken, Inhalte und auch Bedenken, die Neuner in ihrer Wahrnehmung haben? Wir versuchen immer so ein bisschen die Beschwerden rauszukitzeln. Wie sind denn die Beschwerden in die Menschen? Oder auch manche vielleicht auch Beschwerden in Richtung Stil 9? Und der Abwehrmechanismus nimmt immer ein ganz großes Thema ein. Der psychologische Abwehrmechanismus, jeder Enneagrammstil hat einen. Und da wollen wir auch nochmal drüber sprechen. Und bei Enneagrammstil 9 ist das die Narkotisierung. Und bevor ich jetzt Tabea dazu frage, will ich noch einmal kurz darauf hinweisen, einfach weil wir jetzt diese Serie auch vervollständigen. Wir haben ein Seminar, Beziehungsseminar. Das ist für Einzelpersonen wie auch Paare. Und da geht es wirklich um genau diese Themen, die wir jetzt in dieser Podcast-Serie auch besprochen, erkundet, erforscht haben. Wie ist meine Wahrnehmung, meine Kommunikation, mein Kommunikationsstil in Beziehung? Und was für Themen sind mir wichtig als dieser Mensch, als dieser Stil, als dieses Zentrum, was vielleicht für andere gar nicht so wichtig ist und warum reden die da so drüber? Also es gibt sehr bekannte Themen für die Stile und das erkunden wir in diesem Seminar. Wir haben dazu Panels, wir haben vertiefende Übungen, natürlich einen theoretischen Teil als Grundlage und wir hoffen, das interessiert dich und du bist dabei. Und dann gibt es ganz neu im November ein neues Seminar für Paare, Partnerschaft und Sexualität. Da sprechen wir eben wirklich, da kann man nur als Paar teilnehmen, darüber, wie die Lebendigkeit in Beziehung verbessert, erhalten, nachhaltig für die Zukunft intimer noch werden kann. Und damit
ja, auch für neue Erfahrung erweitert wird. Also das ist einfach, das Thema ist genauso in Beziehung Sexualität wie in Beziehung Kommunikation oder in Beziehung diese Balance finden zu Unterschiedlichkeit. Also irgendwo ist immer derselbe Absicht dahinter, ne? was wir sehr anpreisen.
Ja, und jetzt kommen wir zu Enneagrammstil 9 und zu Tabea. Und ich frage auch hier wieder, die allererste Frage: Wie wichtig, Tabea, ist dir Beziehung und wie viel Gedanken machst du dir darüber und was für Gedanken machst du dir über Beziehung?
Ja, es ist mir sehr wichtig. Denk schon, dass ich recht einen hohen Anteil meiner Gedanken sich um das Thema dreht. Was mache ich mir für Gedanken? Wie kann ich agieren, dass sich die Beziehung verbessert oder dass sie gut bleibt? Wo stehe ich? Wo steht der andere?
Mhm.
Also ich meine damit, ich weiß, dass ein Thema von mir ist, dass ich mich sehr am anderen orientiere. Und darum ist es für mich immer wichtig zu spüren, wo ich stehe, weil ich weiß, dass das ein Thema ist und dass es mir schwer fällt. Darum versuche ich, darauf zu achten.
Das ist sehr schön, Tabea. Du sprichst einfach das Thema an. Ein großes Entwicklungsfeld für die Neune überhaupt im Leben, aber speziell in Beziehung ist diese Selbstvergessenheit. Und wie kann ich mich erinnern, meine Präsenz, meine Geerdetsein, wie kann ich wirklich erspüren im Körper, wo ich gerade stehe, was meine Position ist, was meine Meinung ist, was mein Bedürfnis ist. Also sich daran zu erinnern. Kannst du das? Ist es das, wovon du gerade sprichst?
Ja, genau. Ja.
Sehr schön, sehr schön.
Wir hören immer wieder im Kopf-Bauchzentrum, hören wir so ein bisschen die Unterscheidung gerade zwischen 1, 8 und eben 1 und 8 und eben 9, dass diese vergessene Bauchenergie, ich weiß gar nicht, was meine Position wirklich ist. Ist es bei dir so oder weißt du die insgeheim eigentlich, du traust dich nur nicht, sie laut auszusprechen oder wie ist es bei dir?
Ja, also wenn ich mit jemandem zusammen bin, was unternehme, dann spüre ich oft, wie der andere tickt oder was er möchte, welche Erwartungen er hat. Und meine Aufmerksamkeit ist dann sehr, sehr rasch dort. Und wenn es darum geht, zu entscheiden, was wir jetzt machen oder ja, wie es weitergeht, dann bin ich mit der Aufmerksamkeit beim anderen und spüre tatsächlich nicht so sehr, was ich jetzt möchte. Und es braucht für mich wie aktive Energie wahrzunehmen, wo ich stehe oder was mir wichtig ist. Und ich muss das wie aktiv machen. Sonst nehme ich es gar nicht so wahr oder spüre einfach, was der andere erwartet und gehe dann dem nach. Vielleicht spüre ich einen Widerstand, aber ich spüre nicht so aktiv, was ich jetzt gerade möchte.
Ich glaube, wir können sagen, eine sehr hohe Empathie, dass du erspürst, wo der andere gerade steht, was die brauchen, was die wollen, wie es dir geht. Hast du jemals das Wort Empathie für dich benutzt? Im Sinne von, du hast eine hohe Empathie? Ist ein Wort, die beschreiben könnte, was du eben beschrieben hast?
Also es wurde mir schon gesagt, dass ich empathisch bin. Ich finde das schwierig von mir selber zu behaupten, weil eigentlich weiß ich ja nicht wirklich, was der andere denkt oder spürt. Darum finde ich es schwierig, das über mich so auszusagen. Ich denke einfach, meine Aufmerksamkeit ist sehr stark bei der anderen Seite. Und
ich arbeite meinen Weg hin zu einem sogenannten Entwicklungsfeld. Wir sprechen über Verschmelzen. Und was ist der Unterschied zwischen Empathie? Du bist aber für dich noch vorhanden mit deinen Grenzen und Bedürfnissen. Und diese Selbstvergessenheit, wo in die Verschmelzung bin ich verschwunden irgendwie.
Mhm. Ja.
Kannst du dazu was sagen?
Ja, also beim Verschmelzen verschwinde ich selber ja irgendwie und kann dem anderen auch nichts spiegeln oder bin vielleicht als Person nicht mehr so präsent und gebe dann vielleicht weniger, weil ich nur bestätige, was der andere findet oder spürt.
Ja.
Ja.
Und das ist für dich mehr oder weniger der normale Modus, also dieser, was du gerade beschrieben hast, ich bleib mal bei dem Wort verschmelzen, ist für dich eher der Alltag als diese andere, ich bin getrennt und habe eine eigene Position?
Also ich versuche schon auch wahrzunehmen, was in mir vorgeht. Aber es braucht wie aktive Energie vielleicht, das zu tun. Aber ich weiß es, dass es wichtig ist, dass ich bei mir selber bleibe oder wahrnehme, was in mir vorgeht.
Aber das klingt anstrengend.
Ja, es ist einfacher, einfach mit dem anderen mitzuschwingen. Also wahrzunehmen, wie er tickt und dann einfach passiv mitzuschwingen, das ist einfacher. Ja.
Mich würde interessieren, so ein bisschen diese Richtung Vorwürfe und Kompetenzen in Beziehung. Wenn wir ein bisschen in diese Richtung gehen, was sind die Komplimente, die du bekommst und hörst, die Worte, die du von den anderen hörst, die sind einfach glücklich darüber, dass du genauso bist. Und was sind die Vorwürfe, die du teilweise hörst, weil du genauso bist? Kannst du uns dazu etwas sagen?
Ja, also ich bin, würde sagen, unkompliziert für andere. Angenehm, habe ich schon gehört, oder... Ja, ich nerve nicht. Also ich schwinge so mit oder ich strahle etwas Friedliches aus. Das habe ich auch schon gehört. Eine Ruhe oder ich kann andere beruhigen vielleicht auch. Und Vorwürfe. Also ein Vorwurf ist, dass der andere nicht sicher ist, ob ich was mitmache, einfach nur, weil er es will oder weil ich es tatsächlich selber auch will. Also er spürt nie oder ist sich nie ganz sicher, ob ich es selber wirklich auch will oder einfach ja sage, weil er es vorgeschlagen hat. Genau.
Und da würde ich ganz kurz bleiben wollen. Also das ist wirklich, weil dieses Thema ist eines der größten Verwirrungsthemen für alle, die zu uns kommen, sagen, sie sind Enneagramm-Stil 9. Weil jeder, den ich kenne, sagen, wir haben, die Gruppe will, keine Ahnung, dieses klassische Beispiel, das ich immer höre, alle wollen zum Italiener, ich will eigentlich eher zum Asiaten, aber ich gehe mit der Gruppe, ich mache einfach, was die Gruppe sagt, ich kann nicht Nein sagen. Ich kenne das von mir, ich kenne es so oft in Konversationen. Das ist für mich noch kein Enneagramm-Stil, also zumindest noch nicht die Unterscheidung, die tiefere. Kannst du vielleicht, und im Zweifel, wenn es zu kompliziert ist, Pam, gerne sonst du, kannst du verstehen, was daran besonders neu ist in Abgrenzung zu den anderen Stilen?
Ja, ich glaube, das kann ich schon beschreiben. Also wenn die Gruppe vorschlägt, wir gehen zum Italiener, dann denke ich, ja, ist gut, dann das passt für mich. Und wenn mich dann jemand fragen würde, was möchtest du denn, dann ist es schwierig für mich zu antworten. Dann denke ich, ja, der Italiener ist gut. Aber ich mag auch den Thailänder. Oder ja, da würde ich auch was finden beim Deutschen oder was auch immer. Es ist für mich dann schwierig, aktiv zu äußern, was ich möchte.
Ja.
Also ich vielleicht, wenn es mir nicht so passt, dann spüre ich vielleicht kurz einen Widerstand, aber dann denke ich, ja, doch. Finde sicher was auf der Karte. Ich habe nicht eine Alternative im Kopf. Nein, ich will eigentlich das. Oder vielleicht habe ich es, aber dann relativiere ich das sofort wieder.
Also wenn ich das so ein bisschen spiegle, was ich höre ist, wenn jemand anders was vorschlägt, und das ist einigermaßen für mich mein System okay, ist das sehr erleichternd. Die Entscheidung ist schon getroffen für mich, ich kann folgen, kann mitmachen. Wenn jemand mich fragt, wo möchtest du hin, um essen zu gehen, dann habe ich sofort eine größere Aufgabe. Oh, ich muss darüber überlegen, ich muss eine Entscheidung treffen. Ich höre, dass das sehr stressig ist für Neuner, stimmt das?
Ja, also es kann schon auch Freude machen, was zu entscheiden. Aber meist ist es eher anstrengend und es ist für mich einfacher, mich anzupassen, weil das meiste ja auch einigermaßen passt für mich. Ich habe da nicht so in den meisten Situationen nicht so starke Vorlieben. Ja. Und dann ist es einfach einfacher, mich anzupassen. Und wenn ich was entscheiden muss, dann habe ich oft sehr verschiedene Stimmen in meinem Kopf und verschiedene Argumente und Ambivalenzen. Und die sind alle, fühlen sich gleichwertig an.
Ja. Und da kommen wir zu diesem Thema, was dahinter steckt. Ich will oder ich will nicht, braucht ein bisschen Bereitschaft, mich wichtig zu nehmen. Also um zu wissen, was ich will und was ich nicht will. Es braucht die innere Bereitschaft und auch Erlaubnis. Ich darf wissen, was ich will. Ich bin wichtig genug, um zu wissen, was ich will. Und vielleicht sogar zu sagen, was ich nicht will. Resoniert das mit dir? Kannst du was dazu sagen?
Ja, ja. Also wenn der Vorwurf kommt, dass die andere Person nicht sicher ist, ob ich jetzt etwas wirklich selber will oder ob ich es einfach mache, weil der andere das will, dann habe ich oft auch Schwierigkeiten, das zu erkennen.
Also, ja, genau. Das finde ich wichtig für die Kommunikation einer neuen in Beziehung. Genau das zu kommunizieren an den anderen, einfach das zu sagen.
Ja, ja. Und das ist schwierig zu verstehen, glaube ich, für den anderen.
Ja, ja, ja.
Ja, keine Ahnung. Wenn ich dann versuche herauszufinden, was ich wirklich will, dann fühlt es sich manchmal auch so an, wie wenn es immer schwieriger wird, je mehr ich darüber nachdenke.
Ja.
Also jetzt nicht nur so bei Sachen wie Restaurantbesuch, sondern auch zum Beispiel, welche Meinung ich zu einem bestimmten Thema habe oder so, dann gibt es so viele Argumente oder so viele Aspekte, dass es schwierig ist, für mich zu erspüren, wie ich selber dazu stehe. Und ich kann wie andere Seiten verstehen, andere Sichten verstehen.
Ich habe gehört von Neunern, dass es dir richtig gut tut. Mach du mal bitte ein paar Vorschläge, dann kann ich besser spüren, ob das meins ist oder nicht, ob das mir passt oder nicht. Kennst du das? Also wenn andere Vorschläge machen, dann kannst du erkennen, ah ja, das fühlt sich gut, nee, das will ich nicht, dass du besser erkennen kannst, was du eigentlich willst.
Ja, das ist einfacher. Kann es sein, dass es schwierig ist. Vor allem, wenn ich spüre, was der andere möchte, dann
wird das wichtiger?
Schwieriger.
Weil?
Nicht dem einfach nachzugeben. Oder ich denke, ja, der andere möchte wahrscheinlich das. Dann ist es das Einfachste für mich, einfach das zu machen, was ich denke, dass der andere erwartet.
Ja, ja, ja. Und dann, aber die Sehnsucht des Partners auf jeden Fall ist auch mal dich zu spüren, ne?
Ja, ja.
Er will dich spüren. Ja. Aber kennst du das, dass wenn eine Situation da ist, wo er wirklich was will, wo ihr essen geht, meinetwegen, oder in Urlaub oder so, und dass du wirklich so stark spürst, du willst es nicht, du das dann auch vertreten kannst? Kennst du das überhaupt?
Ja, das kenne ich schon auch, ja. Und ich denke mittlerweile auch besser als früher. Mhm. Und ich versuche auch, das besser zu spüren oder auch besser zu kommunizieren.
Wie versuchst du es besser zu spüren?
Manchmal mache ich so, dass ich sage, ich brauche Zeit, ja, oder ich lasse mich darüber nachdenken.
Mhm. Das ist gut. Zeit ist gut.
Ja, und ich merke es, hilft mir auch, nicht nur im Kopf darüber nachzudenken, sondern zu spüren, was löst Widerstand aus, was fühlt sich gut an.
Mhm. Und wo spürst du das im Körper?
Denke im Bauch.
Ja.
Ja, es ist so ein Körpergefühl. Also es ist einfach von unten, nicht so genau.
Und hast du Erlaubnis? Kannst du dir erlauben, zu spüren, was du willst und was du nicht willst?
Ja, ich glaube ja, aber es kann auch sich gefährlich fühlen, weil hinzustehen und zu sagen, ich möchte das und nicht das, das kann ja dann auch kompliziert werden. Also
ja, weil die Grundlebensstrategie der Neun hat nun mal eine Strategie, sich nicht wichtig zu nehmen. Also die Grundlebensstrategie der Neun erlaubt nicht wirklich, sich selber wichtig zu nehmen. Stimmt das?
Ja, es ist einfach, es braucht weniger Energie. Ja. Wobei ich auch weiß inzwischen, wenn ich mich gar nicht wichtig nehme oder gar nicht mich selber vertrete, dass es dann eigentlich eher die Situation oder die Beziehung kompliziert macht, letztlich. Also Anfang ist es einfacher, aber irgendwann habe ich das Gefühl, mich selber zu verlieren oder auch die andere Person spürt mich nicht und es macht eigentlich die Beziehung ja komplizierter, als wenn die andere Person weiß, wo ich stehe. Eben, es kann sich schon auch gefährlich anfühlen, weil ich möchte vermeiden, den anderen vor den Kopf zu stoßen.
Ich habe die ganze Zeit noch was anderes, aber jetzt will ich kurz da bleiben. Was ist dein Glaubenssatz in diesem Moment? Du willst den anderen nicht vor den Kopf stoßen. Was ist der Glaubenssatz dahinter? Kannst du den finden?
Ja, vielleicht, wenn ich zu viel Raum einnehme, dann werde ich abgelehnt.
Ja.
Da ist wieder dieses Thema mit der Wichtigkeit, ne?
Ja.
Dann nehme ich mich zu wichtig, dann bin ich zu viel im Raum.
Ja.
Und dann bin ich nicht mehr. Und das jetzt der interessante Punkt. Wir sind noch wie vor mit Bauchthemen im Kontakt. Wir haben noch nicht Beziehungsverlust, Beziehungstrennung, so diese klassischen Herzthemen gehört. Wenn du dann abgelehnt wirst, was könnte dann passieren? Was ist deine Angst?
Es geht so um Selbstachtung vielleicht oder Achtung. Also natürlich auch allein zu bleiben, verlassen zu werden, aber auch irgendwie die Achtung zu verlieren. Warte schnell, ich muss nochmal drüber nachdenken.
Ich biete dir mal ich muss nur ganz kurz auf der Metaebene einmal kommentieren. Es ist so schön, je tiefer wir kommen, desto schwieriger wird es für dich zu antworten. Das ist auch tatsächlich ein typisches Indiz für Neun. Ich biete dir mal die typischen Themen an, die wir im Bauchzentrum hören, wenn es um diese Ängste geht. Also, du nimmst zu viel Raum, du sagst deine Position, du nimmst dich zu wichtig. Es könnte passieren, dass du deine Zugehörigkeit verlierst, deinen Platz verlierst, deine Daseinsberechtigung, deine Existenzberechtigung. Trifft es das oder findest du, es trifft es nicht so gut?
Ja, Daseinsberechtigung trifft es gut. Vielleicht geht es auch um Scham. Also zu viel Raum einzunehmen hat auch so was Beschämendes irgendwie. Ich will niemand sein, der irgendwie sich zu wichtig nimmt, weil das sich nicht gehört. Keine Ahnung, weil es, ja. Es ist schwierig für mich auszudrücken oder die Richtung.
Du machst es sehr gut. Du machst es sehr gut. Und wir kriechen Millimeter für Millimeter durch die Entwicklungsfäden in Schichten für einen Neuen in Beziehung. Was ich immer wieder schön finde, ist, wenn du Worte benutzt. Das heißt, du kannst kommunizieren, wie es dir gerade geht. Was ist deine Schwierigkeit? Was fällt dir leicht? Was tut dir gut? Was tut dir nicht gut? Das ist ja mein großes Entwicklungsfeld, die ich immer wieder anbiete in Beziehungen. Lass uns diese Themen bewusst werden über uns und uns deswegen nicht schämen, sondern im Gegenteil als nützliche Information mitteilen unser Partner, Partnerin, Kollegin, wer auch immer. Aber wenn wir uns gut mitteilen können, dann, und vielleicht sogar sagen, wie die anderen uns unterstützen können. Eben dieses Beispiel. Ich habe natürlich eine sehr gute neuner Freundin. Von ihr habe ich viel gelernt. Und ich kenne genau ihr Gesichtsausdruck. Wenn ich ihr einfach eine Frage stelle, willst du das oder das? Ich vergesse es ja manchmal. Willst du da? Da guckt sie mich konsterniert an. Oh, jetzt hat sie mir eine Aufgabe gegeben. Jetzt muss ich mich entscheiden. Sie klingt immer sofort gestresst. Mhm. Wenn ich sage, okay, ich mache ein paar Vorschläge, du kannst gucken, wie du darauf reagierst. Sie sieht sofort wieder entspannt aus. Ich mache ein paar Vorschläge und dann kann sie fast immer ziemlich genau sagen, ja, das und das finde ich gut, das möchte ich nicht. Sie kann viel besser sich erspüren, wenn ich die Vorschläge mache. Mache ich doch gerne, ist kein Problem. Ne? Und. Also wir können uns kommunizieren, wenn wir diese Entwicklungsfelder über uns kennen. Aber wenn wir sie noch nicht kennen, dann können wir ja nicht mal mitteilen in Beziehung, ne, unsere Schwierigkeiten und was uns gut tun würde. Mhm. Und diese Idee, darf ich wissen, was ich will? Darf ich wissen, dass meine Wichtigkeit neben alle anderen eine Gleichberechtigung hat? Darf ich das wissen als Neun? Wie reagierst du darauf?
Ja, so rein im Kopf denke ich, ja, jeder ist ja gleichberechtigt und darf wissen, was er möchte. Aber meine Tendenz ist so, mich zu verkriechen und möglichst klein zu machen und die anderen sprechen lassen. Also dann denke ich, ja, so wichtig ist meine Position auch nicht. Und ich halte es schon aus. Ich kann mich gut anpassen, ich kann von den anderen lernen. Und ja, letztlich ist es egal, oder?
Es wird ein bisschen rationalisiert, ne?
Ich spiele es ein bisschen runter, weil es so viel Energie braucht und so eben so gefährlich ist. Raum einzunehmen. Ja, darum.
Ja. Gefährlich könnte etwas mehr Angst zu tun haben, oder?
Ja.
Ich würde gerne noch eine Frage stellen von viel früher. Mhm. Du hast den Satz gesagt, wenn du dich entscheidest, dann ist es für dich schwieriger sogar, je länger du drüber nachdenkst. Weil du dann verschiedene Positionen erkennst und so. Erstmal, das habe ich richtig verstanden.
Ja, also wenn es zum Beispiel darum geht, einen Standpunkt zu finden zu einem Sachthema oder so, dann kann es sein, dass ich dann drüber nachdenke, viele Positionen, Ansichten mir anschaue, darüber lese und je mehr ich darüber weiß oder darüber nachdenke, desto verwirrender wird's und desto weniger weiß ich, was ich jetzt dazu denken soll oder so. Ja.
Das ist sehr interessant, weil also mir geht's ein bisschen ähnlich. Also tatsächlich kenne ich habe ja auch eine Linie zum 9 als 3. Mhm. Der Unterschied ist, dass ich dann relativ selbstbewusst sagen kann, ich hab keine Position. Also für mich ist keine Position zu haben quasi wie so eine Art körperliche Klarheit wiederum. Ich habe keine Position und ich bin bewusst ambivalent, weil ich kann diese Seite verstehen. Ich finde das ein komplexes Thema und so weiter. Du hörst schon, ich kann sehr eloquent werden jetzt. Kennst du das, dass du dazu eine Klarheit bekommst und das wie so für dich, es ist okay, ich habe hier keine Meinung dazu? Oder ist das auch wieder was, wo du sagst, erlaube ich mir nicht richtig, eigentlich müsste ich eine Meinung haben?
Ja, ich habe schon den Eindruck, dass ich eigentlich einen Standpunkt haben müsste und eine Meinung haben müsste. Aber es kann sein, dass ich denke, ja, das Thema ist jetzt nicht so wichtig, ich überlasse das den anderen, was dazu zu sagen. Und dann sage ich einfach nichts oder halte mich zurück. Da würde ich auch nicht so eloquent sagen, ich habe keine Meinung dazu, weil dann denke ich, ja, da muss ich ja gar nichts. Also das ist dann ja nicht wichtig genug, dass ich das jetzt laut kommuniziere, dass ich keine Meinung habe. Dann halte ich mich einfach zurück.
Und wie oft denkst du im Leben, dass die anderen sich zu wichtig nehmen, zu stark wissen, was die wollen oder eine zu starke Meinung haben, die durchsetzen wollen? Wie oft kommt?
Ja, ich will es nur in den Kontext Beschwerden, Vorwürfe an andere. Ne? Das ist eigentlich, was Pam gerade auch fragt. Bitte, Pams Frage. Wie oft denkst du das?
Also, es war mir nicht so bewusst, dass ich das denke, ehrlich gesagt, aber ich glaube schon, dass das immer wieder hochkommt. Oder manchmal bin ich auch erstaunt, wie Leute so sicher sein können und etwas so sicher vertreten können, ohne sich selber zu hinterfragen. Und dann bin ich erstaunt, wie die das machen und denke schon auch ein bisschen, die sind mir jetzt zu selbstbewusst oder zu sicher und bin da nicht so überzeugt oder das beeindruckt mich dann auch nicht so.
Und was machst du dann?
Ich beobachte,
Du würdest dich zurückhalten.
Ja.
Machst du auch manchmal so eine Art, wir nennen es so ein bisschen Nivellieren beziehungsweise Glätten, also dass du diese vielleicht etwas stärkere Position ein bisschen versuchst zumindest zu verringern, indem du eine Position reinbringst, oder ist das auch eher was du seltener tust?
Ja, doch, das kann sein. Also wenn es zwei Positionen gibt oder zwei Leute sich auch verstritten haben, dann kann es sein, dass ich zu vermitteln versuche und die andere Position ein bisschen erkläre oder beide Seiten verstehen kann und dann versuche, den jeweiligen Personen die andere Seite ein bisschen näher zu bringen. Das gibt's.
Und jetzt ist, glaube ich, der spannende: und wo ist deine Position, wenn du vermittelst? Hast du eine Position in dem Moment?
Ich glaube, ich habe dann einfach den Wunsch nach Harmonie und kann beide Seiten sehen und verstehen. Und meine Position.
Ja, ich finde es so spannend, ne? Also in Mediationsausbildungen oder in auch in Coaching, in jeglicher Konfliktklärung mit Menschen müssen manche Stile mehr als andere sehr hart trainieren und lernen, dass man keine Position bezieht, sich nicht auf eine Seite mehr empathisch fühlt oder so. Und ich glaube, das ist was ihr fast, also ihr habt natürlich andere, wir haben es schon ein bisschen gehört, andere Entwicklungsfelder, aber diesen Punkt, diese Allparteilichkeit nennen wir es so ein bisschen, ne? Was sind die Positionen jeder Person in diesem Raum und was meinen die eigentlich und was ist die Intention dahinter? Das ist einfach euch in die Wiege gelegt, einfach weil ihr diese Wahrnehmung auf die Welt habt. Das finde ich einfach schön. Also um jetzt auch mal wirklich Kompetenzen anzusprechen.
Ja. Und absolut, ich kenne das als Feedback im Leben, dass die öfter, Neune hören öfter, wir haben gutes Sozialverhalten. Hast du das schon mal gehört in deinem Leben, Tabea? Schon in der Schule, im Sport, überall. Wir haben gutes Sozialverhalten. Das höre ich.
Ja, also ich, ich ecke sicher nicht an und man sagt mir, ich bin eine gute Teamplayerin oder Mitarbeiterin, was auch immer. Ich kann mich gut in eine Gruppe einfügen, anpassungsfähig.
Ja, genau. Und auch viel Ruhe reinbringend. Also ich finde, eine Gruppe mit einem Neuen hat mehr Qualität von Ruhe als eine Gruppe ohne einen Neuen. Also die Neuner bringen mit sich ein enormes Potenzial für Gruppenzugehörigkeit für alle, diese Ruhe. Wir können alle einfach sein. Also es bringt wirklich Ruhe in der Gruppe, der Präsenz von einer Neuen, auch wenn dieselbe nicht viel sagen oder tun. Und trotzdem ist diese energetische Wirkung da. Wie ist es für dich, wenn du das hörst?
Ja, auch ein bisschen unangenehm.
Unangenehm?
Also nein, ich kann es, ich habe es auch schon gehört über mich, aber ich habe danach so Stimmen im Kopf, ja, stimmt das wirklich? Manchmal bin ich vielleicht auch nicht so nicht so oder sozial kompetent oder ich stelle sie mal gerade in Frage.
Ich beziehe es mal auf, das ist tatsächlich eine Frage, die ich dir gerne stellen wollte, in dem Fall mal auf deinen Beruf. Du bist Ärztin, richtig?
Ja.
Wie erlebst du das da? Also du musst ja sicherlich als Ärztin allein schon Diagnosen und Therapie und was ist der nächste Schritt und so, da musst du ja eine gewisse Art von Position beziehen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht deine persönliche immer ist. Wie erlebst du das da? Wie erlebst du es in der, kannst du da Entscheidungen treffen? Ist es auch anstrengend oder wie erlebst du es da?
Da geht es ja auch darum, den anderen wahrzunehmen und zu spüren und einzuschätzen, wie die Situation ist. Und es geht nicht um meine Position. Also, es geht nicht darum, was ich jetzt möchte oder wie ich dazu stehe, sondern wie ist die Situation oder wo steht der andere? Also die Aufmerksamkeit ist ja dann voll beim Patienten. Darum finde ich es ein bisschen eine andere Situation als im Privatleben.
Das ist interessant. Jetzt kommen wir sogar zu den Higher States. Ich glaube, das ist das erste Mal es gibt ja für jeden Enneagramm-Stil die Tugend.
Ja.
Und bei der Neun ist es richtiges Handeln.
Mhm. Ja.
Kannst du das sehen? Also, dass du richtig handelst, in dem Fall aber nicht, weil du als Tabea dein Ego sagt, so muss es jetzt sein, sondern einfach, das ist das Richtige zu tun.
Ja, das kenne ich, weil es gibt ja manchmal auch Situationen oder manchmal muss ich mich einsetzen für den Patienten und ihn irgendwie weiterweisen oder was organisieren, was mir eigentlich nicht so leicht fällt. Oder ich muss irgendwie einen Spezialisten fragen oder ja. Aber weil es dann um den Patienten geht und ich weiß, es ist jetzt wichtig, dann kann ich das machen. Aber es braucht ein bisschen Überwindung oder ja, mich für so aktiv einzusetzen. Aber es geht ja dann nicht um mich.
Genau. Und du hast ja erwähnt, dass es diese ein richtiges Handeln und der Holy Idea ist Liebe. Und da genau das, weil du deine Präsenz absolut für diese andere Person hast, diese Hingabe für die andere Person. Und dann bringst du diese Bauchenergie, die es gerade braucht, um was Neues zu organisieren, um den Patienten weiter zu empfehlen, was auch immer. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also.
Dann kommt die Energie.
Ja.
Ja.
Ich muss auch sagen, dass ich habe lange im Notfall gearbeitet und das war schwierig für mich, weil es halt sehr brauchte dann sehr viel Energie. Und das war sehr hektisch und
muss schnell gehen, ne?
Ja. Das hat mich schon recht gestresst auch.
Und wahrscheinlich nicht genug Zeit. Ich finde schon, man könnte allgemein sagen, die Neuner brauchen ein bisschen mehr Zeit als andere. Könnte man das allgemein sagen?
Ja, wobei ich bei der Arbeit jetzt nicht so langsam bin. Also ich weiß, ich spreche ein bisschen langsam, aber ich glaube, bei der Arbeit an sich bin ich jetzt nicht so langsam. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich mache es nicht gut genug oder ich habe, vielleicht hätte ich auch den Anspruch gehabt, den Patienten besser zu die Situation zu erklären oder so. Und wenn es so hektisch ist, das stresst mich. Ich mag lieber so ruhige Arbeitsumgebungen.
Und ich finde, das passt auch zu diesem Bedürfnis, präsent zu sein mit einer Person. Das braucht ein bisschen Zeit.
Ja.
Wenn man es eilig hat, ist es ganz schwierig, gleichzeitig wirklich voll präsent zu sein.
Ja. Ja, und das ist auch etwas, was mir wichtig ist.
Ja. Und was ihr auch wirklich gut könnt. Das ist schon eine Gabe der Neuen. Definitiv. Das habe ich nun so oft gesehen. Das ist eine Gabe der Neuen. Ich liebe es, solche Sachen zu sagen, weil ich sehe, wie schwer es dir fällt, Tabea, das anzunehmen. Ich piekse ein bisschen da. Ja, das ist schon.
Ich wollte gerade sagen, ich will Tabea sogar noch mal mehr herausfordern. Wir haben bisher immer von außen jetzt Kompetenzen angeboten. Ich bitte dich, wenn du magst, wenn du vielleicht kannst, was ist deine Kompetenz in Beziehung? Also in deinen Worten, was würdest du sagen, ist deine Kompetenz in Beziehung?
Vielleicht den anderen zu verstehen oder mich versetzen zu können in die Position des anderen. Ich glaube auch, Leute zu mögen generell. Also ich mag Menschen in der Regel.
Ich muss sagen, ich denke sehr oft über die Neuen, die haben eine sehr große Kompetenz für diese unbedingte Liebe. Es dauert sehr, sehr lange, bis eine Neuen in die kritische Ecke kommt mit jemand. Also es bleibt sehr lange in diese Verständnis, kann beiden Sichtweisen verstehen und so weiter.
Ich glaube, ja, das stimmt. Schwierig ist für mich, wenn ich was Vorwurfsvolles spüre auf der anderen Seite. Damit kann ich nicht gut umgehen.
Was passiert dann?
Also es setzt mich unter Druck. Ich versuche noch mehr, mich anzupassen oder den anderen zufriedenzustellen oder vielleicht zu verstehen. Und wenn es dann dabei bleibt, dann werde ich irgendwann wütend oder verzweifelt vielleicht. Verzweifelt und weil ich mir so Mühe gebe, gut zu agieren, die Beziehung gut zu pflegen und dann das ist schwierig für mich, ja.
Was ist dein Umgang damit? Also wenn du bemerkst, dass was kritisch ist auf der anderen Seite, dann gibst du dir noch mehr Mühe erstmal?
Ja. Genau, aber es kann dann sein, dass der andere genau was anders möchte und dass das Mühe geben gerade in die falsche Richtung führt und dann die Situation verstärkt.
Ja.
Also
klar, weil wir wissen, dass Sturheit zum Beispiel hat irgendwas mit Neuen zu tun, haben wir mal gehört. Spielt das da irgendwo eine Rolle in dieser Situation, wo jemand dir kritisch gegenüber so eine Haltung, kritische Haltung hat?
Irgendwann werde ich dann eben wie wütend oder finde ich, dann kommt der Widerstand hoch. Also so im Sinne, jetzt habe ich mir so Mühe gegeben und es ist nicht genug, jetzt ist Schluss. So. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob das Sture ist.
Jetzt sag mal kurz, jetzt ist Schluss, was machst du dann?
Dann werde ich auch aversiv und vielleicht auch laut, je nach Beziehung. Oder ich ziehe mich zurück. Ja, vielleicht schon ein bisschen stur. Das mache ich jetzt nicht. Das mache ich jetzt nicht. So, jetzt ist fertig. Jetzt,
Ich mag, wie klar du plötzlich wirst. Wie oft passiert das im Tag, in der Woche, im Monat, im Jahr?
Nicht so häufig. Es kommt auf die Beziehung drauf an.
Dann sag mal so in der engen Beziehung und dann in allgemein in der Welt. So im Beruf vielleicht oder so.
Also im Beruf praktisch nie. Vielleicht alle 5 Jahre mal.
Okay.
So Freundschaften vielleicht alle 2 Jahre und in der engsten Beziehung am häufigsten.
Dann ja. Mehrmals im Jahr.
Ja, je nach Situation, ja.
Okay.
Wie findet das dein Partner, wenn du laut wirst oder wütend wirst?
Ich glaube, recht erschütternd, weil es, ja.
Weil er das nicht von dir erwartet?
Also langsam kennt er mich. Aber ich glaube, er meint es ja dann auch nicht. Also er versucht auch das Beste zu geben und oder ist vielleicht genervt, weil ich so unklar bin. Und dann werde ich wütend, weil er genervt ist. Und eigentlich will er nur, dass ich meine Position beziehe. Aber und ich versuche dann mir Mühe zu geben. Auf ihn einzugehen, aber er will eigentlich gar nicht das von mir, sondern einfach Klarheit und ja, ich werde dann verzweifelt, weil meine Strategie nicht funktioniert und dann werde ich wütend und er ist dann auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen, was das jetzt ist. Also so.
Ich glaube, das ist auch tatsächlich die größte Herausforderung für die Partner, Freunde, Kollegen mit Neunern, wenn es wirklich eine Situation gibt, die Klarheit braucht. Den Versuch, Klarheit zu bekommen, verursacht irgendwie noch mehr Streit oder noch mehr Konflikt.
Und ja, wenn es mit Druck funktioniert, irgendwie nicht.
Nee. Aber wenn ich wirklich ehrlich bin, ich meine, es kommt ja sehr selten vor, aber ich habe natürlich auch ein paar Situationen gehabt. Also mir ist es nicht gelungen zu verstehen, was der Standpunkt auf der anderen Seite ist. Ich bin nicht an Klarheit rangekommen, auch wenn ich versucht habe. Es war nicht möglich. Es würde unangenehm, aber nicht hilfreich. Nicht klarer. Ja, das einfach zu wissen. Wir haben ja alle so unsere Themen, die wir haben und vielleicht alle anderen ein bisschen Schwierigkeiten machen. Ich glaube, das gehört zu jedem Enneagramm-Stil. Nur zu wissen, was es ist. Weil das sind die Themen, wo man sich wirklich richtig viel Zeit und Mühe nehmen könnte, wenn man wollte. Und wenn man es schafft, wir würden sagen, jetzt unser Reaktionskreislauf. Wenn man es schafft, nicht in den Reaktionskreislauf einzusteigen, sondern irgendwie draußen zu bleiben und möglichst mit Worte einfach gucken, nähern wir uns irgendwie, dass ich verstehe, was du willst oder nicht willst und du verstehst, was ich will oder nicht will. Aber es braucht enorm viel Geduld. Und kannst du das erkennen? Hast du es jemals geschafft, mit jemandem du so zu klären?
Also du meinst zu klären, also
in einer von diesen Situationen, wo du dich so kritisiert gefühlt hast, wo du bemerkst hast, dass es der andere will eigentlich mehr Klarheit und du willst ihm mehr Recht machen und du merkst, das funktioniert nicht, dann gehen die Wogen hoch. Hast du es in solchen Situationen?
Nachher, ja. Ja, und eben generell ist es einfacher, wenn ich selber klar bin. Das braucht Zeit oder auch ein bisschen, es braucht auch Ruhe und Vertrauen.
Also das Beste ist, wenn du einfach sagst als Neun, ich brauche jetzt Zeit. Ich bin im Moment nicht klar. Ich schaffe es auch nicht, das zu bekommen. Ich brauche erstmal Zeit für mich und dann komme ich auf dich zurück. Wäre das so eine gute Intervention, würdest du sagen?
Ja. Das hilft ja.
Weil ich finde, das ist auch klar. Dann ist Klarheit da, ne? Ja, sehr schön.
Ich finde, wir haben schon so ein bisschen reingeschaut, was ist ein guter Umgang mit dir. Also das, finde ich, ist schon eine sehr gute, da haben wir schon ein paar nette Informationen bekommen. Du hast jetzt gesagt, du brauchst Vertrauen. Das wäre tatsächlich eine Frage, die mich interessiert. Was brauchst du, um vertrauen zu können? Also, dass du vielleicht eben mal doch deine Position laut aussprichst und sie als wichtiger nimmst, als sie klein zu reden. Was brauchst du, um vertrauen zu können?
Vielleicht wieder das Wort Daseinsberechtigung. Wenn ich weiß, dass ich geschätzt bin und der andere es auch wichtig findet, zu hören, was ich denke. Und die Beziehung sehr stabil ist und ich weiß, es liegt auch drin, dass ich mal was mache, was der andere nicht versteht oder sage, was der andere nicht versteht.
Also wenn ich dir anbieten würde, Tabea, und also natürlich mit einer ehrlichen, nicht als Strategie, sondern mit einer ehrlichen Begegnung. Tabea, mich interessiert deine Meinung zu Thema XY. Was denkst du dazu, dass ich dich einfach ganz offen, neugierig frage? Würde das schon so ein bisschen Vertrauen schaffen, dass du das als Angebot nutzen kannst, um das auch zu sagen dann?
Ja, vielleicht brauche ich auch Geduld.
Geduld, ja?
Geduld, weil ich es vielleicht nicht gerade direkt so gut ausdrücken kann, nicht so eloquent. Und dann, wenn ich dann spüre, der andere ist ungeduldig und will jetzt einfach eine klare Antwort, eine klare Meinung, dann kann ich das nicht liefern. Und da brauche ich vielleicht auch die Geduld.
Wie ist zum Beispiel gerade in diesem Gespräch? Also erlebst du Pam und mich als geduldig im Sinne von, wie es für dich gut ist, dass du dich öffnen kannst? Oder findest du auch da so, die wollen wahrscheinlich was und irgendwie, ich krieg's nicht? Und also ist da dein kritischer Geist an? Wie ist es bei dir in diesem Gespräch zum Beispiel?
Also ich erlebe euch als geduldig. Ich glaube natürlich den Gedanken, dass ich jetzt eine neuen liefern muss.
Stress, purer Stress.
Und oh Wunder, du machst es natürlich genau, wie es eine neuen machen würde. Also
keine Ahnung, ja, vielleicht. Es ist ein bisschen der Stress, ich muss jetzt eure Erwartungen erfüllen. Und gleichzeitig, ich möchte ja auch authentisch sein, dann denke ich, stimmt das wirklich, was ich jetzt da sage oder nicht? Und ich habe 1000 Stimmen im Kopf und kritische Stimmen über meine Aussagen. Und auch da, es ist einfacher für das Publikum, wenn es klar ist. Und eine Neun ist so und so, macht das und das. Und ich habe dann immer so viele Ambivalenzen oder versuche und relativiere es. Ja.
Und Tabe, ich kann dir versprechen, wir haben überhaupt keine Erwartungshaltung. Also wir sind hier neugierig, Sherlock Holmes, so ein bisschen diese mündliche Tradition. Und wir sind einfach gespannt, wie du auf unser Input oder unsere Fragen reagierst. Und vor allem interessant ist für uns, genau diese Denkprozesse selbstanzweifelnde Prozesse. Wir hören das Wort Scham, das passt ganz genau. Also ich habe ja nun schon ein paar Neune in mein Leben im Panel interviewt, im Interview. Und ich finde, du machst es sehr gut und ich kann, es ist sehr hohen Wiedererkennungswert. Wir merken, was dich stresst und wie du bemüht bist, es gut zu machen. Das ist Bauchzentrum. Du willst es gut machen, das merkt man auch. Und du willst authentisch sein und du ringst darum, die richtigen Worte zu finden, die Antwort zu finden, die dich ausdrückt. Und das ist genau, was wir wollen. Und wir wollen gerne, dass die Neuen so gesehen, erlebt und verstanden wird. Mir ist es unheimlich wichtig, dass die Neuner aus dieser Ecke rauskommen. Ich finde, die früheren Bücher, heute nicht mehr, aber die frühen Bücher haben nicht besonders gut über die Neuen geschrieben, dass es verstanden wird, dass ihr trotzdem sehr aktive Menschen sein können, dass ihr unheimlich viel schafft und managt und bewirkt. Und gleichzeitig seid ihr eher etwas langsamer im Antworten. Wir müssen es nur wissen, ein bisschen Zeit geben und dass ihr ein bisschen Unterstützung braucht von außen. Ich finde, es hat, für mich hat es was mit Respekt zu tun. Also euch zu sehen und zu respektieren, genau so seid ihr richtig. Ihr müsst keine 1 bis 8 sein, es ist absolut goldrichtig, eine 9 zu sein. Und diesen Respekt, das können wir nur haben, wenn wir verstehen, was in diesem System die Grundlebensstrategie ist, wie ihr tickt. Und das finde ich, das ist für mich immer wieder, wir wollen diese Arbeit machen, um das Feld zur Bereinigung von Interpretationen, die in eine ganz falsche Richtung gehen. So seid ihr und so ist es auch gut so. Ich meine, diese unbedingte Liebe und diese Verständnis und dieses Empathie und dieses Präsenz sein für das richtige Handeln, das sind einfach die Gaben, die ihr auch wirklich mitbringt. Und meine Erfahrung mit Neun ist, dass ihr wirklich gute Menschen seid. Also ich kenne nur Neuner, die ich sehr, sehr wertgeschätzt habe. Das tue ich heute noch. Eine habe ich schon, Arlene ist nicht mehr unter uns, aber die anderen bis heute sehr wertschätze.
Ich habe noch zwei Fragen, damit du nicht darauf reagieren musst, Tabea. die letzten beiden. Ein wichtiger Punkt, Abwehrmechanismus. Bei Enneagramm Stil 9 sprechen wir über Narkotisierung. Und auch das ist sicherlich in Interpretationsfähigkeit sehr unterschiedlich interpretiert worden. Deswegen würde ich gerne wissen, kannst du sagen, was damit gemeint ist?
Also ich denke, dass ich ja wie aktiv versuche, nicht zu spüren, was ich möchte oder was ich, wie meine Position ist, weil es ja einfacher ist, einfach mitzuschwingen. Also vorher habe ich gesagt, dass ich aktiv versuche zu spüren, was ich will, aber gleichzeitig versuche ich ja auch ständig, das nicht zu spüren oder es automatisch spüre ich es nicht so gut, weil ich es ständig ein bisschen unterdrücke. So. Und
das ist die Narkotisierung für dich, dieses nicht, dass ich keine Position bekomme. Ich narkotisiere mich, um nicht eine Position zu bekommen.
Ja, also was ich sicher kann, ist auch mich so gut abzulenken oder vielleicht, wenn ich sogar einen gewissen Widerstand spüre, den zu relativieren im Kopf oder auch allgemein mich abzulenken oder selber mit was zu beschäftigen, um vielleicht gewisse Dinge nicht zu spüren. Also das kann ich gut. Oder ich,
zum Beispiel, mit was lenkst du dich dann ab?
Lese ich sehr gerne oder höre Hörbücher und tauche so in eine andere Welt ab. Und das kann ich stundenlang machen. Finde ich auch faszinierend, weil eben beim Büchern es ja um die Perspektive anderer Leute geht oder wie andere Leute funktionieren. Und da kann ich richtig abtauchen.
Und das ist für dich aber so wie eigentlich keine Abwehrmechanismen, würde ich sagen, keine bewusste Handlung, sondern es ist einfach ein Prozess, Narkotisierung als, ne, ich lenke mich ab, ich mache etwas anderes, damit ich nicht wichtig sein muss, Positionen, Entscheidungen treffen muss und so weiter. Ist das richtig?
Ja. Oder auch gewisse Erregungen nicht spüre. Ja.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Wut oder vielleicht auch Schmerz.
Das heißt, das hilft dir auch, wenn du Hörbücher hörst, auch das nicht wahrnehmen zu müssen, spüren zu müssen.
Ja, also es ist nicht so, dass ich mich hinsetze und denke, ich will jetzt nicht spüren und ich lese jetzt ein Buch.
Ja, nee, klar. Das meinte ich mit unterbewusst, also es ist ja keine bewusste Handlung. Ja.
Genau, ja. Es hat was Erholsames, so in eine andere Welt abzutauchen. Ja.
Man ergeht die Anstrengung des Lebens müssen, oder?
Ja.
Das ist echt so interessant, wie viel ich davon kenne. Ich glaube auch wenn wir hier die Abwehrmechanismen, ich finde, das kann man vielleicht am Ende dieser Serie einmal sagen, auch wenn wir die Abwehrmechanismen natürlich ganz spezifisch jedem Enneagrammstil jetzt zugeordnet haben, jeder Mensch auf dieser Welt kann jeden Abwehrmechanismus auch nutzen. Also auch jeder Enneagrammstil kann Narkotisierung nutzen, um sich zu schützen, um sich psychologisch sicher zu halten. Aber, und das ist, glaube ich, der große Unterschied, eben um die Stile zu differenzieren, narkotisieren, jetzt falls es Narkotisierung wäre, ne, für mich als drei, würde ich mich narkotisieren, ablenken, mit in Welten eintauchen, ich kenne das auch sehr gut, aber damit ich nicht, und dann ist die Begründung eine andere als bei der neuen. Also bei mir geht es nicht unbedingt um Position beziehen, das ist für mich kein großes Thema, auch wenn ich manchmal nicht immer eine habe, aber es gibt halt eben verschiedene Gründe, warum ich jetzt gerade eben eine Serie schaue und mich da drin verliere und so weiter. Also auch da gibt es 9 unterschiedliche Motivationen, sich rationalisieren, identifizieren, narkotisieren und so weiter. Das finde ich auch nochmal schön, das einmal zu differenzieren, auch für die ganzen Stile. Und ich glaube, es ist entsprechend auch menschlich, weil jetzt kommen wir nochmal auf eine letzte psychologische Ebene eben, weil wenn wir uns nicht irgendwie auch eine gewisse, ich nenne es jetzt einfach mal, ein gewisses Grundrauschen von außen auf die Ohren, auf die Augen setzen, dann fängt ja an, das, was in einem ist, laut zu werden. Stille, Leere, alle diese Orte, die wir ja auch durch solche Maßnahmen vermeiden. Und das ist auch einfach menschlich. Also wir wollen nicht erstmal, wenn wir diese Reise nicht machen und das die Entwicklungstiefe mit dem Enneagramm oder anderen Praktiken, wollen wir erstmal nicht unbedingt dem begegnen, was wir da in der Tiefe in uns, was da hochkommen könnte. Deswegen ist es, glaube ich, auch einfach menschlich. Ja. Ja, und meine letzte Frage, Tabea. Die letzte Frage, die ich allen gestellt habe. Was sollen Menschen über dich, über Enneagrammstil 9 in Beziehung noch wissen? Was haben wir vielleicht noch nicht gesagt? Was würdest du sagen?
Ich glaube, ich würde nochmal wiederholen, dass es nicht so ist, dass man die eigene Position oder Meinung einfach nicht sagen will, weil man sich nicht getraut oder weil man dem anderen gefallen will, sondern weil es wirklich schwierig ist und es viel Zeit braucht und dass es sich lohnt, dem anderen Zeit, der neuen Person dann Zeit zu geben, Ja. Und ja.
Und ich betone, Zeit zu geben, selber zu denken und in Kontakt mit sich kommen und so dann die Sprache von unten hochholen. Ne, so ein bisschen diese Grundlebensstrategie braucht Zeit, um eine Information von unten vom Bauch hochzuholen, damit du es aussprechen kannst. Ich finde es ganz wichtig, dass die anderen genau verstehen, wofür du Zeit brauchst. Weil wenn man die Neuen erkennt, dann sieht man, wie es gerade so passiert, ne? Man sieht diese Funktion sozusagen oder diese Grundlebensstrategie.
Vor dem Hintergrund, Tabea, würde mich auch interessieren, ist es eigentlich okay für dich? Ich schneide ja bei jedem Enneagramm-Stil immer so ein bisschen, manchmal so eine Denkpause raus. Das würde ich bei dir auch in einem gesunden Maße natürlich machen, weil manchmal überlegt man mal ein bisschen länger. Es gehört aber natürlich auch irgendwie zu Enneagramm-Stil 9 dazu, dass es eben längere Denkpausen gibt. Und ich würde es schon auch nicht jetzt bewusst absichtlich mehr drin lassen, aber so ungefähr fair, so wie bei allen anderen, ich auch rausgeschnitten habe. Nur automatisch werden bei dir längere Pausen drin sein. Ist es okay für dich, wenn ich die dann so drin lasse?
Ja.
Ja, okay.
Ich finde das sehr schön, dass du fragst, Philipp, weil, wie gesagt, für mich ist das Wort Respekt für unsere Unterschiedlichkeit.
Ja.
Und jeder braucht diesen Respekt für die Unterschiedlichkeit und die Entschämung davon. Ne, das merke ich, dass überall ist das ein Thema. Als wenn wir einen Enneagramm-Stil haben und an irgendein Level, wofür wir uns schämen müssten. Und nein. Nein,
Nee.
definitiv nicht.
Nee, genau.
Definitiv nicht.
Ich hoffe, unsere Serie hat dazu beigetragen, dass es nicht so ist.
Das hoffe ich auch.
Ja, dann schließe ich jetzt noch ab. Also, wer noch seine eigene, für sich persönlich, Beziehung mit Menschen reflektieren will. Wir haben ein Seminar, das ist immer Ende August, Anfang September, so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, aber so um die letzte August, Anfang September Woche. Und ja, ich kann das nur empfehlen. Wir werden uns eben genau mit diesen Themen, Beschwerden, Vorwürfe, Kommunikationsstile, Abwehrmechanismen beschäftigen. Und du wirst es persönlich in deinen Übungen, Praktiken und auch Panels vertiefen. Ich finde es ein ganz tolles Seminar. Und wer als Paar eventuell vertiefen möchte, Partnerschaft und Sexualität, also da geht es nicht nur um Sexualität, aber wirklich um, wie sind wir als Paare, wie sind unsere Knöpfe, wie können wir uns gegenseitig triggern und vor allem aber auch dann, wie können wir uns gegenseitig unterstützen und sehen, wie wir uns vielleicht vorher Dinge, die wir vorher gar nicht über uns wussten, auf einer tieferen Ebene. Dann im November ist dieses Seminar und das ist dann eben für Paare, für Partnerschaft.
Und ich
Ja.
möchte betonen, dass in allem, was wir machen, gerade in Beziehung, es ist, ihr hört es ja immer wieder, die Bereitschaft, sich selber, also eine gute, authentische Beziehung mit sich selber einzugehen und diese authentische Wahrheit von innen her mitzuteilen, als ein Vertrauensbeweis, aber auch eine enorme Entwicklungspotenzial für Beziehung. Und das gehört genauso diese Themen, Grundlebensstrategie, die Potenziale, die Entwicklungsfelder, da wo wir selber noch Mühe haben, uns selber gut zu lieben. Ich finde, da können andere Leute immer uns unterstützen. Also man kann andere, wenn man sie gut versteht, gut unterstützen. Auch, dass die sich selber ein bisschen auf sich achten, auf diese Wohlfühl mit sich selber, Akzeptanz mit sich selber. Und genauso beziehen wir das auch auf Sexualität. Es ist ein Thema, wo nicht genug geredet wird und wo nicht genug Raum gegeben wird für Unterschiedlichkeit. Wir wollen auch da authentisch Raum, Kommunikation, Respekt für Unterschiedlichkeit. Das macht einen so riesen Unterschied, wenn wir uns auch dort entschämen. Wir sind nun mal wirklich unterschiedlich. Entschämen und stattdessen auch in ein gutes Feld zu kommen, wo wir eine Bereitschaft haben, Unterschiedlichkeit Raum zu geben und zu integrieren und so gut wir können, gegenseitig zu erfüllen. Also das passt alles sehr gut zu unserer Grundphilosophie hinter Beziehungsarbeit mit dem Enneagramm.
Ja, Tabea, du hast die letzten Worte. Möchtest du noch irgendwas sagen zum Abschluss? Irgendwas zu, an die, an, an uns, an dich, an die Zuhörer?
Ja, vielen Dank für eure Arbeit. Und es ist immer faszinierend, zu sehen, wie verschieden das wir sind als Menschen. Und ich finde es auch spannend, die verschiedenen Positionen und Sichtweisen kennenzulernen.
Ja, danke. War auf jeden Fall sehr schön mit dir. Ja. Danke, dass du zugesagt hast.
Danke, dass du Zeit genommen hast, Tabea. Es war wirklich ein großes Vergnügen, mit dir zu reden heute. Und danke auch, Philipp. Ich finde deine Bereitschaft, das alles zu organisieren und das so zu gestalten. Ich finde, das ist ein unheimlich schönes Produkt, was wir in die Welt bringen, aber schon durch ganz viel Organisationstalent und Kreativität von dir, Philipp. Danke,
ja, danke,
ihr beiden.
Dann tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss.